Vortrag von Dr. Semen Sabeli. Was uns über Herpes nicht beigebracht wurde. Herpes simplex gilt als virale Infektion, die durch das Herpes simplex Virus verursacht wird. Es wird behauptet, dass es zwei Typen dieses angeblichen Virus gibt: HSV1, das mit Läsionen im Mundbereich in Verbindung gebracht wird, und HSV2, das mit Läsionen im Genitalbereich in Verbindung gebracht wird. Die meisten Menschen scheinen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal eine Fieberblase zu bekommen. Und uns wird gesagt, dass diese durch Küssen, das gemeinsame Benutzen von Löffeln oder sogar durch das gemeinsame Benutzen von Handtüchern übertragen werden können. Und was Genitalherpes betrifft, so verbreitet er sich offenbar fast ebenso leicht. Doch welche wissenschaftlichen Erkenntnisse stecken hinter diesen Behauptungen über ein am Werk befindliches Virus? In diesem Video blicken wir 100 Jahre zurück, um die bizarren Experimente an Menschen und Tieren aufzudecken, auf denen die gesamte Herpesgeschichte aufbaut. Und eine Warnung für Zartbeseitete: Wir werden auch einige Genitalien aus den 1920er Jahren zeigen. Die Weltgesundheitsorganisation gibt an, dass HSV1 hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-Kontakt übertragen wird und Mundherpes verursacht, einschließlich der als Fieberbläschen bekannten Symptome. Es kann aber auch zu Genitalherpes führen. Und HSV2 ist eine sexuell übertragbare Infektion, die Genitalherpes verursacht. Anscheinend sind weltweit schätzungsweise 3,7 Milliarden Menschen unter 50 Jahren mit HSV1 infiziert. Weniger Menschen leiden an Genitalherpes, doch die WHO schätzt die Zahl der Betroffenen dennoch auf rund 500 Millionen. Wie Sie wissen, müssen wir, wenn jemand Behauptungen über angebliche Viren aufstellt, die Gesundheitsprobleme verursachen, eine Quellenangabe sehen, die den wissenschaftlichen Nachweis liefert. Die CDC stellt zahlreiche Informationen über Genitalherpes zur Verfügung. Doch wie für ihre Veröffentlichungen typisch, liefern sie keine Quellenangabe für Behauptungen wie die, dass Genitalherpes eine sexuell übertragbare Krankheit sei, die durch das Herpes simplex Virus Typ 1 oder Typ 2 verursacht wird. Weiter unten auf der Informationsseite der CDC findet sich jedoch die Aussage, dass Infektionen durch Kontakt mit HSV und Herpesläsionen, Schleimhautoberflächen, Genital- oder Mundsekreten übertragen werden. Und dieses Mal gibt es eine Quellenangabe, nämlich das Kapitel Genitalherpes im Lehrbuch Sexualtransmittet diese Asis, vierte Auflage. Ich besitze nun die erste Auflage, was in Ordnung ist, da die Behauptung, dass ein infektiöses Virus am Werk ist, weit zurückreicht und dieselben Quellen bis heute zitiert werden. Das Kapitel, das, wie ich feststelle, teilweise durch einen Zuschuss der Nationalinstitutes Ofreald unterstützt wurde, informiert uns darüber, dass die genitale HSV-Infektion bereits seit dem 18. Jahrhundert klinisch anerkannt ist. Darin wird erläutert, dass Genitalherpes erstmals 1746 vom französischen Arzt Astouc beschrieben wurde. Die hohe Prävalenz bei Prostituierten im 19. Jahrhundert wurde ebenso erwähnt wie die Zusammenhänge mit anderen vermeintlich ansteckenden Krankheiten wie Syphilis, Chancroid und Gonorrhoe. In dem Lehrbuch wird behauptet, dass sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt habe, dass Flüssigkeit aus einer Infektion der Lippen auf andere Menschen übertragbar sei, wofür jedoch keine Quellenangabe vorliegt. Der Text fährt fort, die Arbeit des österreichischen Dermatologen Benjamin Lipshutz zu skizzieren, und es wird behauptet, dass er nicht nur die Krankheit bei Kaninchen übertrug, sondern auch Material aus genitalen Herpesläsionen in die Haut von Menschen inokulierte, wodurch bei 6 Personen innerhalb von 48 bis 72 Stunden und in einem Fall innerhalb von 24 Tagen eine klinische Infektion ausgelöst wurde. Dies scheint die Behauptungen über ein infektiöses Virus eher passiv zu akzeptieren. Also haben wir uns eine Übersetzung von Lipshutz' deutschsprachigen Aufsatz aus dem Jahr 1921 beschafft, der sich mit der Ideologie der Erkrankungen der Herpesgruppe befasst. Nun, an dieser Stelle werde ich ein wenig misstrauisch. Warum ist es so schwer, Belege für diese grundlegenden Studien zu bedeutenden Viren zu finden, und warum sind die sogenannten Beweise nicht einmal ins Englische übersetzt? Jedenfalls behauptet Lipschutz in einer Zusammenfassung seines Aufsatzes unter Punkt 3, dass Genitalherpes eine Infektionskrankheit sei, die auf den Menschen übertragen werden könne, etwas, das wir nicht einfach so hinnehmen würden, und es war an der Zeit, seine vollständige, 20.000 Wörter umfassende Abhandlung zu diesem Thema zu analysieren. Interessanterweise stellt er in diesem Aufsatz fest, man ging davon aus, dass alle Arten von Schädigungen des Organismus, Infektionen und Vergiftungen Herpes auslösen könnten. Tatsächlich bestritten andere Kliniker jener Zeit, dass Herpes das Ergebnis eines postulierten Virus sei, und vermuteten, dass er auf andere Faktoren zurückzuführen sei, die mit dem Grundzustand des Einzelnen zusammenhingen. Allerdings war die Keimtheorie zu diesem Zeitpunkt bereits bei den meisten Ärzten fest verankert, und es ist offensichtlich, dass Lipschutz in seiner Analyse fest an der Virustheorie festhält. Im Rahmen seiner Tierversuche zerkratzte Lipschutz die Augen von Kaninchen, bevor er Material aus Genitalherpesläsionen einbrachte. Anschließend beobachtete er Entzündungen oder lineare Trübungen der Hornhaut und schlussfolgerte, dass dies ein Beweis für die Übertragung einer Infektion sei. Er merkte an, dass im Gegensatz zum meist resistenten Verhalten der Kaninchenhornhaut bei der Impfung mit Material aus Herpes Zoster er bei der Impfung mit Material aus Genitalherpes keinen einzigen Misserfolg verzeichnet habe. Es wurde kein Kontrollversuch erwähnt, bei dem er lediglich die Augen zerkratzte oder die Augen zerkratzte und biologisches Material einbrachte, das angeblich kein Herpesvirus enthielt. Dann kommen wir zu seinen angeblichen Experimenten zur Übertragung auf den Menschen, die im Jahr 1920 stattfanden. In Abbildung 15 sehen wir ein Foto einer Frau, bekannt als Patientin K., mit ihren kritischen Läsionen an der Vulva. Lipschutz berichtet, dass Material von diesen Stellen entnommen und anschließend mit einer Lanzette an zwei Stellen in ihren inneren Oberschenkel injiziert wurde, um diese Läsionen hervorzurufen. Anscheinend soll dies ein Beweis für eine Übertragung oder Selbstinfektion mit einem Virus sein. In einem weiteren Experiment ging er noch einen Schritt weiter und entnahm mehr Material aus den Läsionen an der Vulva von Patientin K., verdünnte es mit etwas Kochsalzlösung und injizierte dann sechs weiteren Personen jeweils einen Tropfen der Flüssigkeit. Was war das Ergebnis davon? Er stellt fest, dass selbst nach mehrtägiger Beobachtung an den Injektionsstellen nichts Besonderes festzustellen sei. Anstatt die Ansteckungstheorie zu überdenken, die bereits auf in der Natur nicht vorkommende Expositionsmethoden zurückgriff, beschloss der Virusjäger, dass eine Impfung mit der Vorinjektion in weiteren Experimenten vermieden werden sollte. Dann kehrte er zu seiner ersten Methode zurück und verkündete einen Erfolg, indem er Material von einer weiteren Frau mit Herpes, bekannt als Patientin BA, entnahm und bei anderen Personen durch seine traumatisierende Lanzettenmethode Hautläsionen hervorrief. Für seinen nächsten Trick, der in diesem Diagramm dargestellt ist, entnahm er Material aus der selbst inokulierten, traumatisierten Läsion der Patientin BA, verursachte mit einer Lanzette eine Läsion bei der Versuchsperson HA und entnahm dann Material daraus, um Läsionen am Auge eines Kaninchens zu verursachen. Nachdem er zunächst etwas herumprobiert hatte, kam Lipschutz natürlich zu dem Schluss, dass es hinsichtlich der Impftechnik offenbar notwendig ist, eine mit dem Impfstoff beschichtete, nicht allzu schmale Lanzette sehr scharf einzuführen, um eine intensivere Hautläsion zu erzeugen. Mit anderen Worten, es findet keine Übertragung statt, wenn man die Haut nicht ausreichend verletzt. Er fuhr fort, dass sich die Impfung an der Hornhaut eines Kaninchens leichter durchführen lasse als an der menschlichen Haut. Mit anderen Worten, erstaunlicherweise ist es einfacher, die Haut eines Kaninchens durch ein Trauma zu schädigen als die menschliche Haut. Um zu erklären, warum Herpesläsionen immer wieder auftreten könnten, wurde die Ausrede erfunden, dass Menschen Träger sein könnten und kleine Mengen des Virus leicht über einen längeren Zeitraum in den neurolymphatischen Schichten latent verbleiben könnten. Eine der heutigen Annahmen besagt, dass Viren wie Herpes simplex im Körper inaktiv bleiben und zu bestimmten Zeiten wieder aktiv werden, was das Wiederauftreten bei manchen Menschen bequem erklärt. Er macht die amüsante Aussage, dass Geschlechtsverkehr mit bestimmten Frauen offenbar besonders leicht zum Auftreten von Genitalherpes bei Männern führt, wovon auch die Beobachtungen anderer französischer Autoren sprechen. Nach dem, was wir in seinen Experimenten gesehen haben, haben diese bestimmten Frauen vielleicht versteckte Lanzetten, mit denen sie ihre ahnungslosen männlichen Opfer erstechen. Aber im Ernst, genau dorthin führt die Spur der Beweise. Denken Sie daran, die CDC hat erklärt, dass Infektionen durch Kontakt mit HSV und Herpesläsionen, Schleimhautoberflächen, Genital- oder Mundsekreten übertragen werden. Dies wurde in diesen Experimenten jedoch nie nachgewiesen. Erstens wurde lediglich behauptet, dass in den rohen biologischen Proben ein Virus enthalten sei. Und zweitens bewirkte der Kontakt mit den Sekreten allein nichts. Die Haut musste mit einer Lanzette verletzt werden. Auch hier gab es keine Kontrollversuche, bei denen die Haut mit einer Lanzette verletzt und anschließend biologisches Material ohne das angebliche Virus in die Wunde eingebracht wurde. Warum also halten sich diese Mythen bis in die Gegenwart? Solange das Paradigma der Keimtheorie beharrlich auf biologische Phänomene angewendet wird und wie Sie gerade am Beispiel von Lipsholz gesehen haben, war er davon überzeugt, dass es ein Virus gab, obwohl er zu dieser Zeit keine Mittel hatte, dessen Existenz zu beweisen. Aber wie sieht es mit den Bildern von Herpesviren aus? Lipsholz hatte 1921 keinen Zugang zu geeigneten Bildgebungsverfahren, da das Elektronenmikroskop erst in den 1930er Jahren zum Einsatz kam. Die CDC behauptete, dass diese Transmissionselektronenmikroskopaufnahmen Herpesviren zeigen, die einen Durchmesser von etwa 100 Nanometern haben. Es werden jedoch keine Beweise dafür vorgelegt, dass diese Partikel viraler Natur sind. Es spielt keine Rolle, ob sie von jemandem mit Herpesläsionen stammen oder in irgendeinem Zusammenhang damit stehen. Ein Virus ist ein infektiöser, replikationsfähiger Parasit, und das lässt sich anhand dieser Bilder von abgestorbenem Gewebe nicht nachweisen. Eine ausführlichere Erklärung zu Bildern von angeblichen Viren finden Sie in meinem Video Elektronenmikroskopie und nicht identifizierte virale Objekte. Wie kommt es also, dass nicht nur die Existenz von HSV behauptet wird, sondern dass es auch Subtypen gibt, die als HSV1 und HSV2 bekannt sind? Unsere nächste Arbeit ist diese Veröffentlichung aus dem Jahr 1995, in der behauptet wird, die beiden Typen zu vergleichen. Darin heißt es, dass HSV1 klinisch oft mit einer Infektion im Mundraum in Verbindung gebracht wird, während HSV2 meist im Genitalbereich vorkommt, obwohl in jüngster Zeit erkannt wurde, dass sowohl Typ 1 als auch Typ 2 Viren in jedem Teil des Körpers vorhanden sein können. Wie wir es mittlerweile erwarten, werden die Beobachtungen so ausgelegt, dass sie zur Theorie passen. Werfen wir einen Blick auf den Abschnitt zur Methodik. Als Wirtszellen wurden Keratinozyten aus chirurgischen Proben verwendet. Diese wurden vor dem Zerkleinern des Gewebes mit Antibiotika, Antimykotika und Pufferlösung behandelt, in eine Petrischale überführt und anschließend mit minimalem essentiellen Medium und fötalem Rinderserum versetzt. Sobald die Kulturen wuchsen, wurden sie mit Trisonedta und einer Glycerinlösung behandelt, bevor sie in flüssigem Stickstoff konserviert wurden. Alles ganz natürlich, Leute. Weiter heißt es in der Arbeit, dass die Viren aus einem Pool von klinischen Wildtyp-Isolaten stammten. Sie wurden mittels direktem Immunfluoreszenztest als HSV1 und HSV2 typisiert. Nun, 75 Jahre später versuchen die Viriologen denselben Trick wie Lipsholz. Sie behaupten von Anfang an, dass ihre Proben Viren enthalten. In diesem Fall verwenden sie den Begriff klinisches Isolat, was Laien möglicherweise zu der Annahme verleitet, sie hätten ein Virus gefunden und physikalisch isoliert. Auch die Technik wird ins Spiel gebracht, da sie behaupten, die Viren würden mittels eines direkten Immunfluoreszenz-Assays identifiziert. Das klingt nach einer hochmodernen Technik, ist jedoch lediglich ein Verfahren, bei dem ein fluoreszierender Antikörper so konzipiert ist, dass er mit einem anderen Molekül, beispielsweise einem Protein, reagiert. Ist dieses vorhanden, wird die Fluoreszenz sichtbar. Wenn wir uns die Produktdetails des Bildgebungskits ansehen, heißt es dort, konjugierte Antikörper binden spezifisch an konservierte Epitope von entweder HSV1 oder HSV2. Hier geraten wir in den Zirkelschluss der Virologie. Sie behaupten, dass ein bestimmtes Protein spezifisch für ein Virus ist und daher immer dann, wenn es nachgewiesen wird, ein Virus existiert und vorhanden ist. Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass diese Proteine viraler Natur sind. Stattdessen liefern sie als Beweis, dass von 187 ausgewerteten Proben 60 sowohl im Referenzzellkultur- als auch im bildgebenden HSV-Typisierungstest positiv waren. Mit Zellkultur meinen sie den typischen zytopathischen Effekt von HSV und Experimente ohne Kontrollen. Um mehr darüber zu erfahren, warum zytopathische Effekte unspezifisch sind, können Sie sich mein Video der CO-19-Betrug und der Krieg gegen die Menschheit, Teil 1 ansehen. Um nun auf die Studie aus dem Jahr 1995 zurückzukommen, die angeblich den Unterschied zwischen HSV1 und HSV2 aufzeigt, es ist offensichtlich, dass Ihre Behauptung, die Viren seien aus einem Pool von klinischen Wildtyp-Isolaten gewonnen worden, unbegründet ist. Sie konnten lediglich feststellen, dass sie in den Proben einige Proteine nachgewiesen haben. Ihre Diagramme, die angebliche Auswirkungen der mutmaßlichen Viren in verschiedenen menschlichen Geweben zeigen, sind bedeutungslos, da es sich dabei lediglich um Gewebeabbauexperimente handelt. Wieder einmal bricht der Nachweis für ein Virus zusammen, da keine Kontrollgruppen vorhanden waren. Von allen imaginären Viren hat HSV wahrscheinlich die meisten Ausreden, darunter, dass es symptomfrei oder tödlich sein kann, dass es jahrzehntelang inaktiv bleiben kann und dass es durch Traumata, Windeinwirkung oder sogar Sonnenlicht aktiviert werden kann. Aus meiner Sicht dient das alles nur dazu, die Beobachtungen an die Virustheorie anzupassen. Da jedoch kein Virus nachgewiesen wurde, müssen wir nach anderen Ursachen für klinischen Herpes simplex suchen. Und leider wurde diesem Aspekt bisher nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Auf jeden Fall bietet das Virusmodell nichts Hilfreiches, abgesehen von Behauptungen oft in von der Industrie gesponserten Publikationen, dass antivirale Medikamente der großen Pharmaunternehmen helfen oder dass man versuchen werde, einen Impfstoff dagegen zu entwickeln. Gesponsert von Pfizer. Aus Sicht der Terrain-Theorie sind Reaktionen mit Blasenbildung oft ein Versuch des Körpers, sich von einem Giftstoff zu befreien, und dieser kann in vielen Formen auftreten. Sei es durch die Nahrung oder durch Arzneimittel aufgenommen, eingeatmet oder einfach durch etwas, das auf die Haut aufgetragen wurde. Zudem darf die Rolle von psychischem Stress bei diesen Erkrankungen keinesfalls unterschätzt werden. Viele Menschen berichten, dass Herpesläsionen in Zeiten hoher psychischer Belastung auftreten. In diesem Zusammenhang empfehle ich, sich das Video von Tom Kovan mit dem Titel Live Q&A Webinar vom 27. Mai 2022 anzusehen. Tom spricht über die Leukansklerose, eine weitere Erkrankung, die den Genitalbereich betreffen kann. Er untersucht die Gründe, warum sie auftreten kann, auch aus ganzheitlicher und spiritueller Perspektive. Hilfreicherweise erörtert Tom in demselben Video auch den Zirkelschluss, den Biologen anwenden, wenn sie behaupten, ihre Tests würden die Existenz angeblicher Viren wie Affenpocken beweisen, mit weiteren Beispielen, wie ich sie gerade dargestellt habe. Mein Rat ist derselbe wie bei all diesen angeblichen Viruserkrankungen. Vergessen Sie den Scheinkrieg gegen Mikroben und konzentrieren Sie sich darauf, Ihren Körper in bestmöglicher Verfassung zu halten. Reinstes Wasser, eine Bioernährung, keine Chemikalien oder unnötigen Medikamente, gute Hygiene und ein ausgeglichener Geist, all das wird Ihnen helfen. Wenn Sie unter Herpes oder anderen Hautreaktionen leiden, ist es genau der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was Sie in Ihrem Leben tun, und sich ehrlich zu fragen, wie es zu einer toxischen Belastung Ihres Körpers gekommen ist. Es handelt sich um eine Übung, bei der alles unter die Lupe genommen wird, von Ihrem Trinkwasser bis hin zu Ihren sozialen Beziehungen. Das war es fürs Erste, aber Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, sich weitere Videos mit mir anzusehen, in denen wir die wissenschaftlichen Hintergründe von Krankheiten beleuchten und nach besseren Wegen suchen, um Ihre optimale Gesundheit zu erreichen. Um meinen Kanal in dieser Zeit der Zensur aufrechtzuerhalten, unterstützen Sie bitte meine Arbeit auf Subscribe. Den Link finden Sie in der Beschreibung, damit wir den Kontakt nicht verlieren.